Im Monat August möchte ich einige Texte aus dem Galaterbrief so in den Gottesdiensten als Grundlage nehmen. Und so als Vorweg möchte ich Galater 1 heute Morgen mit uns noch einmal bedenken. Ich lese so die Verse Galater 1, 1 bis 7. Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden von Galatien. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Ja, bis dahin. Das macht Paulus nicht immer, dass er so einen Brief anfängt. Paulus, Apostel. Nicht von Menschen, nicht durch Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gottes des Vaters, der Jesus auferweckt hat von den Toten. Das ist sprachlich ziemlich hart begonnen. Und da meint Paulus auch, das ist das, wo Gott mich hier vor euch in Galatien, es war wahrscheinlich nicht nur eine Gemeinde der Galater, sondern es waren verschiedenste Gemeinden in dieser Region, in der mittleren Türkei in der heutigen Zeit. Und dass Paulus das doch als recht wichtig ansieht. Ich rede zu euch ja nicht als einer, der vielleicht menschlich was vorbereitet hat und sagt es euch, was er ausgearbeitet hat, sondern Paulus hat einen inneren Auftrag, Dinge von Gott ganz klar den Christen zu sagen, verständlich zu machen und richtig nahe zu bringen. Und Paulus macht das meines Erachtens nicht aus einer gewissen, ja, dass er sich selber so in den Vordergrund stellt, Paulus Apostolos, ja. Das ist schon sehr klotzig von einem Briefanfang her. Nicht? Es gibt viele Briefanfänge, die schon den Absender auch nennen, natürlich, auch gerade wenn Paulus andere Briefe natürlich anfängt. Aber es ist doch deutlich, dass Paulus hier so das Menschliche einmal ausschalten möchte, was durchaus auch unter Christen dann immer so schnell hochkommt, nicht? Ach, der Pastor hat keine Jacke an beim Predigen oder so, stört mich sehr oder wie auch immer. Oder der hat wieder zu leise geredet, zu langsam. Und da gibt's so viele Punkte. Und manchmal lassen wir uns ablenken von dem, was Gott eigentlich durch den Inhalt sagen möchte. Nicht? Denn irgendwo der hier steht, ist auch nur ein Mensch mit menschlichen Dingen. Jetzt kann ich mich wunderbar rausreden, nicht? Also ihr müsst mich brutto nehmen. Paulus geht es wirklich darum zu sagen, bei all dem, was man sagen kann, das ist richtig wichtig, das Evangelium zu merken, das ich weitergeben darf an euch, weil es ein bewegendes Wort ist. Ein Wort, das in Bewegung bringt auch und ein Wort, das mich wirklich nicht so lässt, wie ich vorher war, sondern das Evangelium ist so die Erfahrung, dass dieser liebende und gnädige Gott sich herabbeugt zu mir. Und das Evangelium ist so bewegend für Paulus. Und er sagt, da muss ich das Menschliche ablegen. Nicht durch Menschenwort kam ich zu euch. Nicht um Menschen zu gefallen, ja. Nicht um von Menschen Ehre zu kriegen. Nicht? Und auch nicht ein Wort, was von menschlicher Weisheit gedacht ist, sondern wirklich von Gott gegeben. Das ist so das, was Paulus mit dem Evangelium den Christen nahebringt. Ein Wort, was von Gott gegeben ist und wo, glaube ich, jeder Verkündiger auch ein bisschen schluckt, kann ich das überhaupt wiedergeben? Kann ich das ein Stückchen deutlich machen? Das ist so kostbar. Wort Gottes, was nicht den menschlichen Gedanken eigentlich entspricht, sondern wo der lebendige Gott, Gott der Vater, der Sohn, Gott der Heilige Geist zu uns Menschen redet. Und deswegen ist auch im Gottesdienst, wenn Predigt dran ist, doch eine interessante Geschichte, weil Paulus hat zumindest hier den Anspruch, das Evangelium nicht durch Menschenart, sondern durch das, was Gott tut. Und er selbst weiß auch, dass die Berufung, die er erlebt hat, die hat er sich nicht selber so gewünscht, sondern da ist Gott auf ihn zugekommen. Er weiß, dass dieser Gott eingegriffen hat in seinem Leben. Und deswegen ist der Paulus so dabei zu sagen, das ist wirklich wahr, dass sein Wort mich wirklich bewegt. Im Sinne, es kann mich beruhigen, es kann mir die Ruhe geben, die ich wirklich brauche, um eine Sache neu zu verstehen. Ja, es kann mich trösten, wo ich in Zeiten reinkomme, wo ich Leid einfach habe, Krankheit auch oft habe. Nicht? Wie oft denken wir das in unserer Gemeinde? Das passiert relativ häufig. Nicht? Und da ist es so gut, wenn wir das auch wieder neu erleben. Dieses Beruhigtwerden, dass Gott uns tröstet, dass Jesus uns tröstet, auch in diesen schweren Lebenssituationen. Als Christen bleibt uns das ja nicht erspart. Und da sagt Paulus, da ist das Evangelium einfach an der richtigen Stelle. Hier kann es seine Kraft entfalten. Und deswegen sagt er auch, Apostel, etwas, wo Gott mich berufen hat, weil ich den auferstandenen Jesus Christus von den Toten auch selber erlebt habe. Er hat Jesus nie gekannt, aber er weiß, dass er eine Erfahrung mit dem auferstandenen Jesus Christus gehabt hat. Ja, das ist schon vor Damaskus, diese Geschichte in Apostelgeschichte 9, sehr erstaunlich. Aber das hat sein Leben geändert. Manchmal sind es eben doch so diese punktuellen Sachen, wo Gott so einbricht in unser Leben. Wo wir sagen, da erinnern wir uns auch gerne dran. Das möchten wir gar nicht so schnell vergessen, sondern hier hat ja der Herr gewirkt mit der Kraft seines Evangeliums. Und weil das Wahrheit ist, ja, möchte ich das auch nicht so in die Ecke stellen, sondern ich möchte auch als Christ einer sein, der weiß, diese Erfahrung, dass Gott so gewirkt hat, das macht er auch wieder neu. Dazu ist Jesus der Gleiche jetzt in diesem Moment. Ne? Und das ist auch die Lebendigkeit des Glaubens. Ne? Dass wir nicht an irgendetwas, wo man Überzeugungen hat und man teilt sich aus und das glaubt man halt. Ne? Sondern der Glaube ist Evangelium, das uns tröstet, das uns beschützt, das uns vor Krankheit doch wappnet oder in der Krankheit Leben lehrt manchmal oder auch aus der Krankheit herausreißt. Und das will ich auch nicht verschweigen. Das kann Gott auch. Und da gibt es wunderbare Erlebnisse auch unter uns. Nicht? Aber wenn man erstmal wieder neu reingestellt wird und wir haben so oft für Jessica Kinzel gebetet, das stimmt schon. Und wir haben so oft geglaubt, nicht, Herr, jetzt ist es doch jetzt nach der letzten Operation auch dann gut und es wird gut werden, nicht? Und innerlich für mich selber jetzt, nicht, kann ich, dass es Jessica so hart getroffen hat, damit umzugehen, dass es so lange auch wahrscheinlich rein menschlich gesehen dauern wird, bis der Dünndarm die Funktion des Dickdarms übernimmt und dann sie ganz normal wieder auch Stuhlgang hat. Ja, das ist menschlich gesehen lange. Und es ist ein Leiden, es sind Schmerzen, es ist für Justina ganz hart und sie ist unsere Schwester, ja. Und wir haben oft, manchmal, soll ich sie anrufen, soll ich sie nicht anrufen, ach, schicke ein SMS oder manchmal, ja, weil der Tag ist so anstrengend für die beiden. Und das waren 2 Wochen, die ganz schön hart waren. Und ich sag mal, Gott stellt uns manchmal rein. Wir kriegen das mit und dann aber, Herr, dein Evangelium. Wir glauben daran, wie Paulus das selber als Berufung erlebt hat, dass Euangelion diese Kraftwirkung ist, die nicht alles wie so ein Automat, der drückt man und dann ist alles in Ordnung. Nee, aber Euangelion ist schon etwas, wo diese Auferstehungskraft Christi aufleuchtet. Nicht? Oder wenn du, David, mal den ersten Vers für mich an die Wand machst. Da steht also Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat der ihn aus den Toten auferweckt hat. Da steht so im Griechischen, der ihn aus dem Toten auferweckende Vater. Als ob die Vaterschaft so von den Toten auferweckend ist. Gott ist Vater und er hat die Kraft, ja, lebendig zu machen. Und als ob das zu Gott Vater gehört. Das, ich denke, da darf unser Glaube auch andocken, dass wir es so mit diesem ganz großen Gott zu tun haben, der uns natürlich sieht. Und wir kriegen viele Erklärungen einmal später in der Ewigkeit, warum vielleicht manche Gebete gar nicht erhört worden sind, wie wir denken. Aber Gott ist so bei uns. Er ist so lebendig. Und davon ist Paulus so überzeugt, dass er deswegen Apostel sein darf, weil die Gegenwart Gottes auch in seinem Dienst einfach da ist. Und das weiß er einfach. Das Gebet so von Vertrauen, von Glauben auch getragen ist in seinem Leben, dass das Evangelium durchbricht. Wie auch immer, es bricht durch mit Gottes Kraft. Und das ist doch sehr stark christologisch aufgeladen, wenn hier steht, mit der Auferstehungskraft Jesu Christi ist der Vater bei uns. Ne? Oder dass Jesus Christus und der Vater Paulus so in den Dienst auch gestellt hat an die Christen in diesem Bereich Galatien, die viele Fragen hatten im Leben. Paulus schaltet das Menschliche aus, wenn es um das Evangelium geht. Und er sagt, Gott hat Kraft. Gott hat wirklich Kraft. Und das ist in Christus deutlich zu merken und das ist auch in der Vaterschaft Gottes zu merken. Warum wird der Mensch in diesen Sachen eigentlich so ausgeschaltet, wenn es um das Evangelium geht? Was ist so Paulus, der Gedanke von Paulus? Ich habe da auch ein bisschen weiter gefragt, wenn wir selber mit Jesus auch so Erfahrungen machen, dass er uns stärkt, Dinge zu tun, die auch für sein Reich wichtig sind, wo wir uns ausstrecken nach dem, was Jesus in uns hervorbringen möchte, von seiner Art her, dieses In-Christus-Sein. Da wird manchmal das Menschliche, das allzu Menschliche ausgeschaltet. Oder wo unsere Sehnsucht ist, wirklich zu beten und im Gebet vor Gott zu sein und das als schön empfinden. Oder wenn meine eigenen langen Gebete, die andere gar nicht hören müssen, aber die mir gar nicht langweilig werden, sondern wo ich merke, das ist schön. Oder wo ich einfach mal ruhig bin und vor Gott einfach mal in Stille bin. Oder wo ich ein Wort Gottes gelesen habe und das wirken lasse. Ich will dein Wort aufnehmen. Das Wort hat so viel Kraft, so viel reinigende Kraft, korrigierende Kraft, wenn ich es lese und wirken lasse in meinem Leben. So stelle ich mir das vor, dass Paulus so das allzu Menschliche auch so zur Seite schieben möchte und doch die Wirksamkeit des Evangeliums hervorbringt. Und vielleicht merken wir das manchmal, wenn wir wirklich Freudigkeit haben, so mal was mit Jesus zu erleben. Ne? Oder wenn eine Sache uns richtig, richtig auch gepackt hat. Ne? Und dann forschen wir selber weiter, ja, und wollen noch mehr, wollen die Sache genauer studieren. Das ist gut. Und ich glaube, dass das vom Heiligen Geist her, da packt er uns dann manchmal. Und das ist, da sollen wir Gott auch wirken lassen. Sein Wort darf Wurzeln schlagen in uns. Und es ist kraftvoll, es verändert. Er sieht unsere Lebenssituation und es kommt manchmal anders, als wir vielleicht denken. Auch sein Evangelium hat eine wunderbare Kraft, aber Gott macht es manchmal anders, als wir es denken. Und das müssen wir ihm auch überlassen. Aber Gott, ich weiß, er hört Gebet. Ich weiß, er hat uns in seiner Hand. Er ist ein Gott der Gnade. Er ist ein Gott, der mit uns weitergeht. Vielleicht der Vers 2 und 3. Und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden von Galatien, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Hier nimmt Paulus zunächst auch die Mitarbeiter hinein. Ja? Als er den Brief schreibt, sagt er, die sind auch mit dabei, ne? Und die tragen mit dazu bei Das finde ich eigentlich ganz gut. Er hat so kein Bischofsamt vor Augen. Er ist der Champion und die anderen müssen alles so untergeordnet ihm sein. Das ist nicht Paulus. Ne? Paulus ist die Kraft des Evangeliums. Die will er so, dass die in der Christenheit wirkt. Ja, Gnade und Friede, das heißt auch Gnade, dass die Kirchturmspitze sich zum Grashalm beugt. Ne? Dass so Gott ist. Ne? Dass Gott das Unmögliche wahr macht. Und mit seiner vergebenen Art mein Leben wirklich baut. Aber auch von Herzen will, dass wir in der Gnade bleiben. Und dass wir nicht zu schnell sagen, ach, wir sind ja schwach als Menschen. Du bist stark, Herr. Ich mache die gleichen Fehler morgen genauso. Da enttäuschen wir Jesus. Jesus ist in seiner Gnade stark. Und er möchte, dass seine Gnade unser Leben baut. Und dass wir seine Gnade in unserem Leben ja, diese Ausprägung geben lassen, diese Kraft, auch Sünden nicht zu tun. Manche Sünde wirklich nicht zu tun, die Sünde zu hassen, ist eine Aufgabe für uns Christen, uns davon zu entfernen, da wo ich gegen Gott bin. Und das ernst zu nehmen. Gnade, eine starke Erfahrung, der Friede Gottes. Das heißt auch, dass Juden, Christen und Heidenchristen in der Gemeinde sind, nicht? Gnade für die Heidenchristen, Friede, Shalom für die Judenchristen. Da war eine gute Zusammensetzung. Die haben viel zu berichten gehabt, einander. Paulus geht weiter und ja, redet von dieser starken Seite des Evangeliums und kommt über die Teamarbeit, dass er die Brüder mit reinnimmt in die ganze Gemeindearbeit, Missionsarbeit und auch diakonische Arbeit. Und er sieht die Menschen, die Gabenträger sind. Er sieht die Christen, die sich einsetzen lassen. Und die sagen, ich will weiter auch für Jesus da sein. Und die gestaltet werden in der Nachfolge Jesu Christi. Und da hat er Aufmerksamkeit und Hingabe, dass er auch diese Christen gerade weiterbringt. Und dieser Gruß Gnade und Friede, Gnade und Shalom ist zum Beispiel auch richtig wichtig, um die Mitarbeiterschaft, um mein Christsein, wie ich es lebe, dass ich das leben kann, dass diese Segenswünsche so stark werden in mir, dass ich das dann auch umsetze im Alltag, an der Stelle, wo Gott mich einsetzt. Das will Paulus hier. Paulus möchte, dass wir einander dienen und der Welt dienen in der Kraft Jesu Christi. Es ist hier dann ein wenig zu merken, wenn wir mal den Vers 4 jetzt sehen, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Jesus ist selbst für unsere Sünden dahingegeben. Und dieses Opfer ist der Grund, warum ich auch herausgerissen werde aus einer bösen Weltzeit, dass das möglich ist. Und wenn mir das so deutlich wird, wie dieses hingegeben sein Jesu, wie ein Lamm, das in den Tod gebracht wird oder wie ein Opfer, das dargebracht wird, wie einer, der sich gar nicht wehrt, wie einer, der ja eigentlich mein Verschulden wirklich nimmt und sagt, ich gehe dafür ins Gericht für dich, ich lasse mich richten für dich. Das macht ja Jesus und dieses Dahingegebensein. Dahingegebensein ist eigentlich das Wort auch in der Erlösungslehre, dass Jesus dahingegeben ist. Von Gott da. Nicht die Menschen haben das mit ihm gemacht, sondern Gott, der Vater, der liebende Vater, der auferweckende Vater, hat Jesus dahin gegeben, damit wir überhaupt in der Lage sind, auch von unserer manchmal eigenen Gottlosigkeit rausgerissen zu werden. Wir brauchen dieses Dahingegebensein Jesu für uns. Das ist ein unheimliches Geschenk. Herr, da wollen wir nicht müde sein, Jesus, das uns deutlich zu machen, was du wirklich gegeben hast für mich. Hier ist Evangelium, hier ist die Kraft des Kreuzes Jesu Christi. Und dann ist er, na gut, jetzt kommt ein kleines Lob noch in Vers 5, so eine Doxologie, dass die Herrlichkeit Gottes sei, der so ein Evangelium macht. Da kann er nur sagen, hier, lass uns mal ganz schnell einen Lobpreisabend machen. Und hier muss richtig, richtig viel Zeit her. Hier, ja, das ist Herrlichkeit Gottes. Und jetzt komme ich zu dem, was am Schluss ein bisschen ernst ist und wo der Paulus auch überhaupt nicht so innerlich so eine Ruhe hat. Die Verse 6 und 7. Ich wundere mich, dass ihr so schnell euch von der Gnade, die ihr durch die Gnade Christi berufen seid, dass ihr euch abwendet zu einem anderen Evangelium. Boah. Das ist jetzt etwas, das war nicht zu glauben. Ihr habt doch Jesus so stark kennengelernt und auch als einer, der mit euch lebt im Alltag. Und dann immer noch so viel, was uns von Gott wegdrängt. Das ist für Paulus unverständlich, nicht? Aber ich sag mal, ich gehöre dazu. Ich gehöre auch zu 6 und 7. Paulus, ich bin auch so ein Galater. Und ich brauche das einfach. Ich brauche diese Ermahnung. Warum lasse ich mich durch so viele andere gute Sachen auf einmal, die es auch noch gibt in der Welt, und die haben auf einmal so eine Bedeutung für mich. Oh. Herr, das Beste ist das Evangelium, das Stärkste, das Dahingegebensein Christi für mich. Und das miteinander zu erleben, auch im Rahmen der Gemeinde, da gibt es sicherlich Facetten, ne, wenn man einander mitteilt, wie wir es auch schon gemacht haben im Gottesdienst heute. Und zu sehen, Gott gibt, auch wenn ich nicht kann. Und er klärt auch, wo ich nicht klären kann. Aber ich selber habe so ein Herz, was von Gott manchmal weggeht. Und das macht mich immer wieder traurig. Das ist auch Gerd Wolk, ja. Es ist so zwischen Römer 7 und Römer 8. Ne, also das Gute, was ich will, das tue ich nicht, und das Schlimme, was ich nicht will, das tue ich. Und Herr, wie soll es werden? Wo gibt es eine Lösung? Wer erlöst mich von dieser Situation als Christ, die ich auch als getaufter Christ habe? Römer 6, diese Bedeutung der Taufe, ja? Und dann Römer 7, dass der Christ auf einmal wieder so fleischlich sein kann. Und dann in Römer 8 aber, da ist keine Verdammnis, so fängt Paulus an, für die, die in Jesus Christus sind. Leute, ihr habt volle Chancen. Ihr seid im Evangelium, aber bleibt auch da. Und lasst euch doch nicht verführen von Dingen, die euch vom Glauben wegbringen. Und lasst euch auch nicht dann in Trübsalen oder manchmal in Verfolgung. Ne? Ich habe es diese Woche einmal kurz gelesen in einem Zeugnis, der gesagt hat, dass die Christen so zwei Punkte haben. Einmal werden sie verfolgt, ja, Verfolgung, das ist nicht angenehm. Und das andere ist eben auch, dass sie verführt werden und dass sie nicht aufmerksam genug sind und auf einmal merken, ich finde das eigentlich noch ganz gut und harmlos, und auf einmal bin ich mittendrin und ich merke, wie ich ein anderes Evangelium auf einmal habe oder eine andere Lehre habe. Boah. Da ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und dann entfaltet Paulus die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Römer 8. Wenn der Geist Gottes Raum hat in uns, wenn er uns immer wieder mahnen darf, wenn er uns das deutlich machen kann, dass die Sünde uns so schwächt und die Sünde uns so trennt von Gott. Die Sünde ist kein Kavaliersdelikt, sondern die macht unser Leben nicht nur schwach und erbärmlich, letztlich zerstört sie es. Sünde zerstört. In allen Bereichen. Das ist kein Kavaliersdelikt. Sünde ist neutestamentlich so hart, so schlimm. Und wir heute denken, ach, die paar Fehler, das geht schon mal wieder. Nee. Und manchmal braucht man auch eine Tiefensorge, Tiefenseelsorge durch diesen Jesus. Dass ich das merke, ich werde sicherlich Sünder bleiben bis zum Lebensende. Da mache ich mir auch nichts vor. Weil auch wenn ich so viel Gutes mit Gott erlebt habe hier auf der Erde, ich werde nicht so vollkommen sein, dass ich nicht mehr sündige. Das lehre ich hier nicht. Aber ich weiß, wie wichtig das ist, mit Christus in der Erlösung zu leben. Und auch in glaubhaft für Jesus da zu sein, mit ihm da zu sein. Und dann immer wieder zu merken, wie er mit mir umgeht und wie bei mir auch die auch Barmherzigkeit wächst, anderen Menschen gegenüber. Und wie dann die Kraft des Evangeliums viel stärker ist als meine Sehnsüchte, was ich noch erleben will. Da will ich das noch machen und Spanien noch und Portugal muss auch noch sein. Und ach, das habe ich jetzt nur so gesagt, ich war da auch schon. Nee, Evangelium ist, da blüht der Paulus auf. Das ist Gnade. Ja, und diese Gnade, da beugt sich Gott runter zu mir. Und Gott beugt sich zu mir. Das ist Gnade. Nehmt diese Gnade entgegen und wir wollen Gott loben dadurch, ja. Amen.